Ägyptisch-chaldäische Kultur. Die ägyptisch-chaldäische Kultur. 2907 vor Christus, naja, 2907 bis 747 vor Christus, das Stierzeitalter, war die dritte nachatlantische Kulturepoche und diente vor allem der Ausbildung der Empfindungsseele. Sie kann daher auch als Empfindungsseelenkultur bezeichnet werden. Der Frühlingspunkt stand damals im Zeichen des Stiers. Zitat: Da haben wir eine merkwürdige Erscheinung in dieser chaldäisch-ägyptischen Zeit. Nicht umsonst benennen wir sie mit zwei Namen. Wir haben nämlich auf der einen Seite während dieser Kulturepoche drüben in Asien Angehörige der nördlichen Völkerströmung, das ist das chaldäische Element, und der anderen Strömung gehört das ägyptische Element an, der Völkerströmung, die auf dem südlichen Wege gezogen ist. Da haben wir eine Epoche, wo zwei Völkerströmungen zusammenstoßen. Und wenn Sie sich erinnern, dass die nördliche Strömung vorzugsweise den Blick nach außen entwickelte, das Suchen nach jenen Wesenheiten, die hinter dem Teppich der Sinnenwelt standen, und dass das ägyptische Volk diejenigen Geister suchte, die man auf dem Weg nach innen findet, so werden Sie begreifen, wie hier zwei Strömungen zusammenwirkten. Also da stoßen der Weg nach außen bei den Chaldäern und der Weg nach innen bei den Ägyptern zusammen. Das empfanden die Griechen auch in einer ganz richtigen Weise, wenn sie die chaldäischen Götter verglichen mit ihrem apollinischen Reiche. Sie suchten dasjenige, was ihnen von den Chaldäern zukam, in ihren apollinischen Mysterien auf ihre Art. Wenn sie aber von Osiris sprachen und von demjenigen, was dazugehörte, dann suchten sie das in entsprechender Weise bei sich in ihren dionysischen Mysterien. Zitat Ende. In der Apokalypse des Johannes wird in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamon auf die ägyptisch-chaldäische Zeit hingewiesen. Die ägyptisch-chaldäische Zeit als bewusste Wiederholung der lemurischen Zeit. Zitat: In der nachatlantischen Entwicklung haben zunächst die Völker, die vorzugsweise jenem menschlichen Entwicklungszustande angehörten, den wir die ägyptisch-chaldäische Kultur nennen, die Aufgabe zu wiederholen, was in der alten lemurischen Zeit für die Menschheit geschehen ist, aber das mit Bewusstsein zu durchdringen. Ganz unbewusst lernt der Mensch ein aufrechtes Wesen zu sein in der lemurischen Zeit. Lernt er ein sprechendes Wesen zu sein in der atlantischen Zeit. Ganz unbewusst nimmt er, weil seine Denkkraft noch nicht erwacht war in dieser Zeit, den Christusimpuls auf. Langsam sollte er hingeführt werden, in der nachatlantischen Zeit zu verstehen, was er in der Vorzeit unbewusst aufgenommen hatte. Was ihn aufrecht hinausschauen ließ in kosmische Höhen, das war der Christusimpuls. Er erlebte dies unbewusst, wie er es erleben musste in der lemurischen Zeit. Dann sollten, noch nicht vollbewusst, aber doch wie in einer Vorbereitung zum vollen Bewusstsein, die Völker Ägyptens hingeführt werden, zu verehren dasjenige, was in der aufrichtigen Kraft des Menschen lebt. Dass sie es verehren lernten, dafür sorgten die Eingeweihten, welche die ägyptische Kultur zu beeinflussen hatten, dadurch, dass sie die Menschen aufrichten ließen, die Pyramiden, die von der Erde in den Kosmos hinausragen. Jetzt noch haben wir zu bewundern, wie durch das Hereinwirken der kosmischen Kräfte in die ganze Form und Lage des Baues der Pyramiden diese aufrichtige Kraft zum Ausdruck gebracht wurde. Die Obelisken sollten hingestellt werden, damit der Mensch anfängt einzudringen in dasjenige, was aufrichtige Kraft ist. Die wunderbaren Hieroglyphen in den Pyramiden und an den Obelisken, die auf den Christus hindeuten sollten, erweckten die überirdischen Kräfte aus der lemurischen Zeit. Aber selbst zu einem solchen dunklen Verständnis, wie die Ägypter kommen konnten bezüglich der aufrichtigen Kraft, konnten sie nicht kommen bezüglich der Sprachkraft. Da sollte erst ihr Gemüt die richtige Schulung für die Empfindung erlangen, damit in späteren Zeiten man einsehen könne das Rätsel, wie der Christus lebt in der Wortbegabung des Menschen. Das sollte aufgenommen werden mit der heiligsten Scheu in der reifenden Menschenseele. Dafür sorgten in wunderbarer Art die Hierophanten, die Eingeweihten der ägyptischen Kultur, indem sie hinstellten die rätselhafte Sphinx mit ihrer stummen, höchstens für die damalige menschliche Erhebung unter dem Einflusse des Kosmos tönenden, ehernen Gestalt. Im Anblicke der stummen, nur vom Kosmos herein unter gewissen Voraussetzungen und Beziehungen durch die aufgehende Sonne tönend werdende Sphinx bildete sich heraus jene heilige Scheu der Seele, durch welche die Seele vorbereitet wurde zu verstehen die Sprache, die gesprochen werden musste in der Zeit, als zu höherem Bewusstsein gebracht werden sollte, wie der Christusimpuls nach und nach in die irdische Menschheitsentwicklung hereinkommt. Was die Sphinxen noch nicht sagen konnten, wozu sie aber vorbereiteten, das sollte der Menschheit gesagt werden. In der Bildung der Wortbewegung liegt der Christusimpuls. Dies wurde der Menschheit gesagt in den Worten: Im Urbeginne war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort. Dieses war im Urbeginne bei Gott. Dort war es, wo alles entstanden ist, und nichts ist entstanden, außer durch das Wort. Im Worte war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Zitat Ende.